Hallo und herzlich willkommen in Folge 54 der Strafbar mit dem Titel Reform des Sanktionenrechts, Mindestlohn im Knast und Mithören bei der letzten Generation. Wer sind wir? Ich bin Laura Schneider, ich bin Verwaltungsjuristin, Doktorandin und Kommunalpolitikerin und mache das zusammen mit Daniel. Und wer ist Daniel?
Hi, ich bin Daniel, Rechtsanwalt und Fachanwalt für Strafrecht aus Hannover. Derzeit gucke ich aus dem 8. Stock auf den Bahnhof in Nürnberg, weil ich diese Woche Bayern unsicher mache. Unsicher im Sinne natürlich, also sicherer, weil mehr Rechtsstaat und so.
Das ist wahrer Einsatz. Wir wollen das hier kurz würdigen.
Ja, ja. Ich war heute schon sehr erfolgreich. Ich mag eigentlich Bayern.
Die Bayern mögen Bayern auch.
Ja, alle mögen Bayern. Wie gut ist das denn? Gut, Laura, was sind heute unsere Themen? Ja,
also wir sprechen, wie der Titel schon sagt, das Sanktionenrecht ist reformiert worden. Da sprechen wir über die Sachen, die dort beschlossen worden sind. Wie Daniel heute überraschend feststellte, dass das sogar schon beschlossen worden ist.
So ein bisschen fies. Ich dachte, das ist jetzt in der nächsten Sitzungswoche, aber okay.
Ja, ich fand, es ging jetzt auch sehr schnell. Genau, dann sprechen wir über das Urteil des Bundesverfassungsgerichts zur Gefangenenvergütung und die Abhörmaßnahmen bei der letzten Generation. Was wir übrigens noch kurz als Disclaimer sagen müssen, was machen wir hier?
Wir reden über Strafrecht. Rechtsberatung müsst ihr bei mir kaufen. Wir sind keine Vorlesung.
Alter, schön gesagt, ne? Sag ich sonst immer.
Das ist auch so richtig viel Energie noch. Ne? So toll in Bayern hier, aber ich habe keine Energie mehr, die unsere Standards setzen.
Gut.
Ja.
Okay, dann fangen wir Thema 1 an. Reform des Sanktionenrechts. Also, wir machen das jetzt so.
Was ist denn Sanktionsrecht? Was ist denn Sanktionsrecht?
Das sowas wie Strafen. Nur mehr.
Genau, Sanktionen sind Strafen, nur dass man noch mehr machen kann als Strafen.
Genau. Also, wir fangen einfach mal an, wir gehen das einfach mal durch, was dort alles beschlossen worden ist. Genau, Daniel hat das. Und wir werden auf den einen Paragraphen, den 64, ein bisschen mehr eingehen.
Darf ich kurz was zur Geschichte sagen? Also was die Laura gleich vorschlagen wird, ist schon vom Bundesrat im letzten Herbst beschlossen worden. Im Wesentlichen, also die haben noch ein bisschen mehr beschlossen, die haben nicht alles übernommen. Der Kern ist dann von der Bundesregierung übernommen worden. Das lag auch daran, weil der Kern der Sachen, die hier angesprochen werden, schon im Koalitionsvertrag der Ampel zusammengefasst war und ist jetzt durch den Ausschuss gegangen und oder durch die Ausschüsse gegangen und ist jetzt am 22.05., glaube ich, ne? Nee, am 22.06.,
ja.
Also vor 4 Tagen, am 22.06. Vom Bundestag beschlossen worden, diese Reform. Die AfD und die Linken hatten noch irgendwelche Änderungsanträge, die sind abgelehnt worden und beschlossen wurde es mit den Stimmen der Koalition.
Mhm.
Ohne dass die anderen, also CDU, AfD, Linke haben wohl nicht zugestimmt. Das sagt zumindest die Webseite des Bundestags. Ich war nämlich gar nicht wirklich dabei.
Nein, ehrlich nicht.
Nee.
Gut, und da sind ein paar interessante Sachen dabei. Zum einen, womit wir einfach mal anfangen, ist die Ersatzfreiheitsstrafe. Daniel, möchtest du kurz erklären, soll ich kurz erklären, was Ersatzfreiheitsstrafe ist?
Ich kann in 2 Sätzen zusammenfassen. Es ist ganz einfach. In Deutschland gibt es Geldstrafen und Freiheitsstrafe. Also unter anderem gibt es in Deutschland Geldstrafen und Freiheitsstrafe. Freiheitsstrafe ist, gehen Sie ins Gefängnis. Und die Geldstrafe ist, zahlen Sie x Euro. Und x Euro bemisst sich aus folgender Formel. Anzahl der Tagessätze, 90, 180 oder weiß der Teufel, 30, ja, mal den Tagessatz. Und der Tagessatz ergibt sich rechnerisch aus dem Geld, was eine Person oder der Verurteilte in einem Monat zur Verfügung hat, abzüglich bestimmter Sachen. Da kann man zum Beispiel sagen, ich muss mein Haus abbezahlen oder ich muss Unterhalt leisten oder ich habe viele Kinder oder überhaupt Kinder, muss meine Frau ernähren. Solche Sachen kann man dort angeben und dann wird da der Rest durch 30 geteilt und das dann ein Tagessatz. Nehmen wir mal als Beispiel, als Rechtsanwalt sage ich, ich habe 3.000 Euro netto im Monat. Bei diesen 3.000 Euro, da kann ich sagen, kann ich leider nichts abziehen, weil ich habe nichts zum irgendwas Kompliziertes, ja, sondern ich lebe halt so vor mich hin und verbrenne das Geld einfach. Dann würde das Gericht, das Amtsgericht macht das regelmäßig, meine 3.000 Euro durch 30 zahlen, wären 100 Euro, ja, mit 100, das heißt, mein Tagessatz ist 100 Euro, wenn ich jetzt verurteilt werde zu 30 Tagessätzen, dann sind, oder zu 90 Tagessätzen, machen wir das, sind das 9.000 Euro, wenn jemand der ALG 2 bekommt.
Mhm.
Ne, der bekommt, würde in Hannover 15 Euro zahlen. Das heißt, wenn der 90 Tagessätze bekommen würde, würde der 1.350 Euro zahlen, obwohl wir die gleich hohe Strafe haben.
Genau, deswegen ist es auch immer interessanter, sich die Tagessätze und die Tagessätze als die Gesamtgeldstrafe anzugucken, weil das verzerrt das.
Ja, deswegen flippe ich ja immer aus, wenn irgendwo steht, irgendjemand wird zu 5.000 Euro Geldstrafe verurteilt, weil das sagt mir gar nichts. Und das kann halt voll das Geschenk sein, weil es 5 Tagessätze sind und der 30.000 Euro im Monat hat. Oder der ist halt Hartz-IV-Empfänger und es ist voll die brutalste Verurteilung.
Genau.
Geht, glaube ich, gar nicht so viel, aber müssen wir erstmal nachrechnen, ob das realistisch ist. Aber ihr wisst.
Was so, und was passiert, wenn ich jetzt nicht zahlen kann?
Ja, dann werde ich erstmal genervt. Dann habe ich ganz grundsätzlich, das Gericht schreibt, bezahl, bezahl, bezahl. Die Staatsanwaltschaft ist für die Verschuldung da, bezahl, bezahl, bezahl. Und wenn ich das nicht mache, dann beantragt man irgendwann, das zu einer Ersatzfreiheitsstrafe umzuwandeln. Und das bedeutet dann, dass jemand vorbeikommt oder dass ich ins Gefängnis muss. Und für jeden, bisher war die Rechtslage, ich muss für jeden dieser Tage, ne, das ist ganz einfache Formel, 30 Tagessätze bekomme ich, für jeden dieser Tage muss ich ins Gericht, wenn ich dann quasi verhaftet werde und sage, okay, ich kann noch 3 Tage bezahlen, dann kann ich die auch noch abbezahlen, habe ich aber immer noch 27 Tage. Und das Problem ist, man kann zwar auch beantragen, das in Arbeitsleistung umzuwandeln, das bedeutet aber, dass man sich kümmern muss und das geht auch nur bis quasi das Kind in den Brunnen gefallen ist, dann nicht mehr. Und die Realität ist, dass die Knäste voll sind von Leuten, die aus irgendwelchen Gründen zu blöde oder zu unorganisiert oder zu unwillig sind oder einfach zu verpeilt. Also gibt 1000 Gründe, nicht nur gute, auch sehr schlechte, aber gibt 1000 Gründe, warum die Leute es nicht hinbekommen. Und dann gehen die Leute halt mal für ein Jahr, weil das baut sich dann auf, ne? Schwarzfahren, fängt man sich halt ein paar Mal die Tagessätze und irgendwann geht man dafür ins Gefängnis und sitzt das Ganze dann ab.
Wir haben das Ganze mal in unserer Folge besprochen zum Buch von Ronen Steinke, weil das eines seiner Themen ist, die er da verstärkt behandelt, unter anderem auch, wer da überhaupt einsitzt und wie unfair das Ganze ist. Und jetzt hat man versucht, wir können ja gleich mal uns an einer Bewertung auch versuchen, das Ganze ein bisschen zu verbessern. Und zwar hat man den Umrechnungsmaßstab jetzt geändert. Das heißt, dass 2 Tagessätze einen Tag Ersatzfreiheitsstrafe bedeuten. Was heißt das? Ich habe 30 Tagessätze, dafür muss ich dann nur noch 15 Tage in Haft. So. Und genau. Das ist im Grunde die Sache, die man da jetzt gemacht hat. Viel mehr hat man nicht gemacht. Ja, man hat das halt halbiert.
Ja, man hat noch was gemacht. Man hat noch mal reingeschrieben, dass es noch mal verpflichtend ist für die Vollstreckungsbehörden, dass man die Personen dabei unterstützt, diese Ersatzfreiheitsstrafe überhaupt zu kassieren. Also es soll nochmal verpflichtend sein, dass nochmal darauf hingewiesen werden muss, pflichtverpflichtend. Hier, du kannst auch arbeiten, statt ins Gefängnis zu gehen. Das ist auch noch eine kleine Verbesserung.
Ja, wobei, ich habe mich mit dem Thema mal irgendwann befasst. Beziehungsweise ich glaube, auch das stand im Buch von Rodenstein, ich bin mir nicht mehr sicher, dass das eben in der Praxis halt nicht so funktioniert. Also, dass das eine ganz tolle Idee ist, mit ihr leistet das dann als Arbeit ab, wobei man sich da auch immer über den Umrechnungsmaßstab streiten könnte, so. Aber in der Praxis findet das halt nahezu gar nicht statt.
Ja, das Problem ist halt, dass Leute, die grundsätzlich zu verpeilt sind, aus welchen Gründen auch immer, ich sage jetzt mal einfach verpeilt, aber die es einfach nicht hinbekommen, das abzuarbeiten, dass das nicht geht. Da kann ich übrigens, bevor wir es bewerten, eine schöne Geschichte erzählen. Doch. Wo ich mich so richtig, richtig dumm ausgedrückt habe und richtig rasiert wurde. Aber zum Glück wurde ich rasiert, nicht der Mandant. Also es ging hin und her. Mein Mandant hat gegen den Strafbefehl Einspruch eingehoben und wir waren beim Amtsgericht und es gab eine große Debatte, das ist alles nicht so wichtig. Mein Mandant ist alleinerziehender Vater 3 kleiner Töchter. Und die Staatsanwältin beantragte nun jetzt für ihn auch eine nicht ganz unwesentliche Arbeitsauflage. Und ich habe mich so, also 2 Männer sitzen da sitzt eine Staatsanwältin, die beantragt, und vorne sitzt auch eine Richterin. Und ich stehe halt auf und sag, also bitte, das finde ich jetzt auch, also ne, alles okay, aber die Arbeitsauflage, das war jetzt der einzige Punkt, wo ich noch gewinnen konnte an dem Punkt. Alles andere war schon gewonnen oder verloren. Und ich so, also eine alleinerziehende Mutter, ja, der würden wir das ja auch nicht aufgeben, weil da die hat genug zu viel zu tun und bap, 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 bap. Und die beiden gucken mich vollkommen konzentriert. Ich so, was hast du denn jetzt falsch? So, ne? So, ich einfach so Switch, Gender Switch, und dann guckst du mal, wie doof das ist. So, dann habe ich das auch bekommen. Also er hat nicht die Arbeitsauflage bekommen, aber dann habe ich so richtig auf den Sack gekriegt. Also Herr Brummer, was Sie hier sagen, dass alleinerziehende Mütter nicht arbeiten können. Und ich so, oh,
Nein.
Und dann war ich so richtig, und dann war so, 5 Minuten mein Mandant, was machen Sie eigentlich für einen Scheiß, hören Sie auf damit, und dann so 5 Minuten, Herr Rechtsanwalt, was reden Sie eigentlich für einen Mist? Ja, und oh, und ich saß da so und wurde immer kleiner, dachte so, ach scheiße, das hast du jetzt aber missverständlich ausgedrückt. Weil ich meinte natürlich nicht, dass alleinerziehende Mütter nicht arbeiten können, sondern ich meinte, dass man, wenn man halt einen Elternteil hat in dieser schon leicht prekären Situation, dass man den halt nicht noch als Bewährungsauflage, war das in dem Fall, als Bewährungsauflage eine Arbeitsauflage mitgeben sollte, weil das die prekäre familiäre Situation, die durchaus so waren. Das war aber nicht, weil alleinerziehend, sondern sie war einfach prekär, so aus verschiedenen Gründen. Die Kinder hatten verschiedene Probleme, er hatte verschiedene Probleme, da war auch Geld nicht so viel da, und die brauchten für alles auch kompliziert, und er stand unter Betreuung, also das volle Programm und so. Und auf jeden Fall wurde ich dann zu Recht so richtig rasiert von der Vorsitzenden Richterin, weil ich gesagt hatte, ah, komm, eine alleinerziehende Mutter würden wir natürlich auch nicht machen, die kriegt das auch nicht hin. Das war, das Argument werde ich so auch nicht mehr bringen.
Ehrlich.
Ja, schöner Schwank aus dem Amtsgericht, ja. Gut, wollen wir es bewerten? Laura, wie findest du das? Also nicht, was ich ja dummes Zeug erzähle, das darfst du auch bewerten, wenn du möchtest, sondern eigentlich.
Ich habe so ein witziges Meme dazu gesehen. So nach dem Motto, ja, wenn der Richter nach der Änderung der Ersatzfreiheitsstrafe oder nach dem Umrechnungsmaßstab einfach die Tagessätze erhöht.
Ja, das würde natürlich gehen, ne? Ja, aber also ich weiß nicht, es gibt natürlich Richterinnen und Richter, die werden das tun, ne? Also die sagen, okay, wenn sie jetzt hier irgendwie, sonst würde ich 30 Tagessätze geben, aber wenn sie jetzt das günstig absitzen können, gibt es 60. Das ist schon so, aber ja, das kann sein. Also Arschloch oder nicht so nette RichterInnen werden das nicht machen. Oder werden das so machen. Aber ich glaube, also die meisten RichterInnen, mit denen ich häufiger verhandle, schätze ich nicht so ein, dass die jetzt deswegen einen draufgeben. Zu sagen, ist ja nur noch halb so schlimm. Und viele, häufig ist ja auch so, dass das dann auch so, also erstmal tradierte Preise sind, sag ich mal, ne, fürs erste Mal Schwarzfahren vor Gericht oder so, gibt's x Tagessätze. Und manchmal gibt's dann ja auch von bis, ne? Und wenn du sagst, okay, sie kriegen ja auf jeden Fall Leute 90 Tagessätze, weil das halt die Mindeststrafe für irgendwas ist, dann weiß ich nicht, ob die dann sagen, also kriegen sie halt 280.
Ja, ja.
Und irgendwo nach oben ist auch ist Schluss.
Ja, ich glaube, also das ist ganz nett, aber es geht ja, also es ist nett für die Menschen, die dann nur noch die Hälfte der Zeit ins Gefängnis kommen. Es wird aber nichts daran ändern, dass sie trotzdem ins Gefängnis kommen. Also es geht halt am Problem vorbei.
Ich glaube, genau. Ja, ich würde nicht sagen, dass es am Problem vorbeigeht, aber es löst es halt nicht, es entschärft es.
So, also es ist halt jetzt günstiger für den Staat, also, weil die Menschen weniger lange sitzen?
Ich glaube nicht, weil die Hauptkosten entstehen gar nicht durch Sitzen. Ich sehe das von Mandanten, die das erste Mal ins Gefängnis kommen. Das Hauptproblem ist, dass die Leute, nachdem sie, also ob sie, ich glaube, es ist vollkommen egal, ob du 3 oder 6 Monate Ersatzfreiheitsstrafe kriegst, danach ist deine Wohnung weg.
Ja.
Danach ist dein Job weg oder dein Nebenjob oder deine Pseudobeschäftigung. Danach ist deine Frau weg. Danach sind deine Kinder weg. Danach sind deine Freunde. Ja. Also ich glaube, dass dieser Cut, ne, der dann dafür sorgt, dass du dann wirklich ganz unten bist, rauskommst, obdachlos bist und so weiter, dass das halt die viel höheren Kosten verursacht. Also jetzt nicht sofort, ne? Aber es ist ja nicht so, dass Leute 3 oder 6 Monate ins Gefängnis gehen, dann rauskommen und sagen, jetzt bin ich ein besserer Mensch.
Ja.
Sondern sie gehen halt 3 oder 6 Monate ins Gefängnis, kommen halt raus und sind halt ganz unten. Also die kommen halt schon von nicht so richtig hoch.
Ja.
Und dann.
Aber das.
Also ich glaube, dass deswegen nämlich die Kosten, also kurz, also nur wenn du auf den Justizetat guckst, schon, aber Gesamtgesellschaft.
Nee, das stimmt. Aber dass die Leute danach nichts haben, das änderst du ja auch nur bedingt mit der Halbierung der Ersatzfreiheitsstrafe. Also natürlich kannst du die Wahrscheinlichkeit ein bisschen verringern, wenn du nur noch 15 statt 30 Tage sitzt. Trotzdem, im Zweifel ist dann deine Wohnung trotzdem weg.
Ja, 15 würden die meisten Wohnungen, glaube ich, überleben. Das Problem ist, die Leute gehen ja auch selten wegen 15 rein, sondern wegen 150. Ja. So, und das sind jetzt nur noch 75 Tage. Also ich glaube, ich kann jetzt nichts Schlechtes dran finden, aber ich würde jetzt verzichten, mir deswegen irgendwie jetzt ein Marco-Buschmann-Tattoo auf Steinsbein.
Heute mal nicht.
Heute nicht. Also so geil ist dann doch nicht. Ne, liebe Ampel.
Ja, sowieso nicht so geil.
Aber, also. die liefern gerade jede Menge Flugabwehrpanzer. Ich bin zufrieden. Ich bin ein einfaches Gemüt. Solange es Bumm macht und auf der richtigen Seite geliefert wird, bin ich ja zurzeit bei der Bundesregierung zufrieden. Gut.
Ja, nächster Punkt.
Geschlechtsspezifische, sowie gegen die sexuelle Orientierung gerichtete Tatmotive.
Ja. Also,
komm rein, willst du erklären, was das
heißt? Ja, ich will erklären, also wir bewegen uns jetzt im Bereich der Strafzumessung. Das ist, wenn man das im Ref lernt, ist das ein kompliziertes Konstrukt, wie jemand zu seiner Strafe kommt.
Ah, was? Ist doch ganz einfach.
Ja, ja, es gibt, also ganz grob, es gibt ja in jeder Norm, die wir haben, gibt es einen Strafrahmen, weiß ich nicht, von 6 Monaten bis zu 5 Jahren. Und in diesem Bereich muss man sich dann bewegen, wenn man meint, dass diese Norm verwirklicht wurde. Und dann gibt es noch Milderungsgründe und so, das ist jetzt alles nicht so wichtig. Aber es gibt vor allem, wenn wir in den 46 StGB reingucken und dabei in den Absatz 2, gibt es verschiedene Umstände, die man zugunsten bzw. zulasten des Täters, der Täterin abwägen kann. Das sind zum Beispiel das Ziel des Täters, das Vorleben, persönliche und wirtschaftliche Verhältnisse und so weiter und so fort. Und eben auch in Bezug auf die Tat rassistische, fremdenfeindliche, antisemitische oder sonstige menschenverachtende Gründe. So, das ist schon ziemlich, das ist auch gar nicht so lange her, dass das schon mal erweitert wurde, meine ich. Ich glaube, über die antisemitischen oder die fremdenfeindlichen. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Genau.
Nee, fremdenfeindlichen länger nicht. Ich glaube, die Antisemite, also es gibt eine steigende Tendenz, immer mehr reinzuschreiben.
Ja, genau. Und das hat man jetzt nochmal gemacht. Und zwar jetzt sind geschlechtsspezifische und gegen die sexuelle Orientierung gerichtete Tatmotive zusätzlich dort mit reingeschrieben. Ja. Ich finde das nicht schlecht. Ich glaube, dass jeder Richter, jede Richterin bei Taten, die in so eine Richtung gehen, sich da trotzdem schon drüber Gedanken gemacht hat, auch wenn es da nicht drin steht.
Mhm.
Aber es ist, ich will nicht sagen Symbolpolitik, weil das wäre vielleicht ein bisschen fies. Aber ich glaube, dass gute Richterinnen und Richter sich das vorher auch schon berücksichtigt haben.
Gibt immer die Debatte, also ja. Sehe ich auch so. Ich glaube, dass, nehmen wir mal so ein Beispiel, ne? Körperverletzung wird, also Paragraph 223, eine einfache Körperverletzung, also bestes Beispiel Faust, Gesicht,
ja?
Eine Kollision herbeiführen, gezielt mit dem Ziel, jemand anderen der Gesundheit zu schädigen und ihnen Schmerzen zuzuführen, wäre also so eine einfache Körperverletzung, wird mit Freiheitsstrafe bis zu 5 Jahren oder mit Geldstrafe bestraft, da ist halt die Frage, naja, das bedeutet, entweder kriegst du 5 Tagessätze für eine Körperverletzung, ja, oder 5 Jahre Freiheitsstrafe. Dazwischen ist jetzt alles möglich und wir reden jetzt nicht, dass ich dabei außerdem jemanden umbringe oder dass ich außersehen oder dass ich einen Gegenstand benutze, ein Messer, einen Baseballschläger oder so, sondern nur die einfache Körperverletzung. Nicht, dass ich besonders schwere Folgen verursache, sondern nur die Frage, ich verletze jemanden am seinem Körper und dafür gibt es jetzt halt Strafe. Und dafür sind Strafzumessungsgründe da. Und natürlich ist es was anderes, wenn ich abends auf dem Schützenfest, so würde man das jetzt hier, bei euch heißt das vielleicht Kirmes oder so, also man kommt zusammen und betrinkt sich in der Dorfgemeinschaft und der Grund ist, dass irgendwelche Leute mit Gewehren rumballern, herzlichen Glückwunsch, woanders heißt das noch anders. So, und wenn ich natürlich jetzt auf dem Dorf oder auf dem Dorfgemeinschaftsparty, keine Ahnung, scheißegal, ich sitze halt auf so einem Dorffest, ja, und jetzt kommt ein Typ um die Ecke und wir diskutieren uns die Köpfe heiß und wir finden uns so richtig doof, ja, und provozieren uns beide gegenseitig den ganzen Abend und umfahren, haut einer von den beiden zu. Dann ist das natürlich eine andere Situation, als wenn ich einfach über ein CSD marschiere und sage, deine Sexualität oder dein Geschlecht passt mir nicht. Oder auch sonst auf diesem Dorffest sage, was bist du, homosexuell, buff, hau ich dir auf die Nase oder ich meine nur, dass du es bist. Dass das natürlich härter zu bestrafen ist, das ergibt sich irgendwie aus der Situation, weil wenn zwei erwachsene, besoffene Männer meinen, sich gegenseitig provozieren, dann ist das zwar eine Straftat, aber es ist halt weniger schlimm, wenn die sich gegenseitig aufs Maul hauen oder einseitig, als wenn man einfach nur, gerade dieses gegenseitig provozieren, so als Beispiel, so, da ist natürlich klar, so. Die Gefahr, die ich natürlich sehe und die aber immer von so Bremsern wie mir gesehen wird, nein, also die Frage ist, das muss natürlich dann auch festzustellen sein, ja? Das ist halt die Sache, die Leute dann immer nervt.
Ja, genau, und da fällt mir nämlich gerade dieser Fall ein, ich glaube, das war auch auf einem CSD, irgendwo im Ruhrgebiet mit dem Transmann Malte, der
wo das nämlich nicht festgestellt
genau, wurde. Genau, ne? Der sich da, wo jemand Betrunkenes rumlief und wohl auch zwei Frauen angepöbelt hat, die auf dem CSD rumliefen, und der Malte sich vor diese Frauen gestellt hat und sie verteidigt hat und dann von dem einen Schlag ins Gesicht bekommen hat, daraufhin gestürzt ist und am Ende verstorben ist, weil er mit dem Kopf irgendwie auf dem Pflaster aufgekommen ist. So. Und ich meine nämlich auch, dass es am Ende so war, dass diese, jetzt steht es im Gesetz, aber dass man dem Verurteilten am Ende nicht hat nachweisen können, dass er das gemacht hat, weil er was gegen die sexuelle Identität dieser Person hatte, sondern weil er einfach besoffen war.
Ja, beziehungsweise weil er eigentlich da in Ruhe jemanden belästigen genau. wollte und der dazwischen gekommen ja. ist. Was ja auch nicht so richtig für die Strafzumessung auch nicht so richtig gut ist, aber auch noch eine andere Dynamik hat, als wenn man sagt, ich greife dich aufgrund deiner sexuellen Identität oder irgendeiner, also ich glaube, das ist der richtige Weg. Ich glaube, dass solche Hassverbrechen heißen die im US-Style, also dass wenn man Leute, dass wenn man Straftaten begeht aus solchen vollkommen bescheuerten Gründen, also gibt, keine Ahnung, schreibt mir gute Gründe für Straftaten, aber
ja, so Robin Hood-mäßig halt.
Genau, freue ich mich, wenn Lina E. uns eine E-Mail schreibt. folgende guten Gründe. Okay, Punkt, nee, Lina, der Punkt geht an dich. Dass natürlich solche Hassverbrechen im weitesten Sinne natürlich halt bestraft werden müssen. Ob das dann den, du hast schon recht, ein bisschen Symbol, ob das dann den Durchschlag, einen Erfolg hat, dass jetzt an jedem Amtsgericht das nochmal krasser wird, weiß ich nicht.
Ja, also ich glaube,
ich weiß, dass die Staatsanwaltschaften darauf abfahren.
Ja, ich glaube, es wird die Fälle geben, wie du es eben sagtest, die sind, die in Anführungsstrichen eindeutig sind, wo man es ganz klar sowieso zuordnen kann. Da wird das, glaube ich, gar nicht helfen, weil da würde man es sowieso so beurteilen. Und es wird diese Grenzfälle geben. Ja, dann machst du dir vielleicht, guckst in dein Gesetz und machst dir zwei Gedanken darüber und stellst dann aber trotzdem fest, ja, wir können ihm das oder ihr das nicht nachweisen. Ja.
Ich glaube, es ist im Prinzip, dass die Legislative der Judikative zuruft, hey, in den Fällen mach mal härter.
Ja, ja.
Das ist.
Aber ob das am Ende so kommen wird, wage ich zu bezweifeln.
Ja, ich glaube schon. Ich glaube, irgendwo wird das eine Auswirkung haben. Sagen wir mal so, kommen wir mal zurück. Was bedeutet das denn? Das bedeutet halt nicht, dass es jetzt plötzlich weniger solche Straftaten geben wird, vielleicht. Es bedeutet vor allen Dingen die alte Strafverteidigerregel, wenn du jemanden auf Gründen seiner geschlechtsspezifischen oder gegen sexuellen, also ne, wenn du so ein Tatmotiv hast, sag es einfach nicht.
Ja.
Ja, also das ist der Punkt. Warum haben sie dir aufs Maul gehauen? Ja, und wenn du dann darfst du halt nicht antworten. Weil das ist ja in Anführungsstrichen, zum Beispiel, das ist so ein klassischer Verteidiger-Trick, ja. Der Staats, ne, fünf Tricks.
Verteidiger lieben diesen Trick.
Genau, ja, genau. Ich wollte jetzt sagen, Trick 3 macht den Staatsanwalt wütend. Ja. Ja? Nein, also das ist aber zum Beispiel so eine klassische Verteidigungssituation, die man halt hat. Man hat einen Sachverhalt, der ist halt nur halb ausgeleuchtet, ne? Nehmen wir die Körperverletzung. So, und dann muss man jetzt gucken, dass man, da hat man als Verteidiger ständig im Kopf alles, was gut ist und alles, was schlecht ist. Und wenn man jetzt natürlich einlässt und ja, ich habe den aufs Maul gehauen, aber, ne, und dann erzählt man halt nur Gründe, ne, die dafür sprechen, dass man ihn weniger hart bestraft. Und spart halt nicht aus, dass der Mandant sagt, ja, natürlich habe ich ihn auf die Nase gehauen. Jetzt kommt halt irgendein dummer Grund, ja. Und dann sagst du ja, nee, das sagen wir jetzt mal nicht. Ne? Sondern das war einfach eine aggressive Situation. Weil wenn du das nämlich sagst, dann ist nämlich ein Strafzumessungsgrund gegen dich. So, und so verteidigt man zum Beispiel. Dass man natürlich dadurch dann halt Arschlöcher netter darstellen lässt. That's my job, ne. Aber genau das ist, also das ist ein ganz häufiges Verhalten, dass man sagt, okay, du sagst jetzt halt nicht, dass du die aus geschlechtsspezifischen Gründen angegriffen hast. Das ist halt dumm. Dass du das sagst. Gut.
Sind da eigentlich, jetzt muss ich doch noch mal, ja, jetzt muss ich, wo du das Geschlechtsspezifische sagst. Ist das, können wir davon ausgehen, dass das im Grunde auch schon so eine Art Vorstufe ist zur Strafbarkeit eines Femizids? Ja, genau.
Ja, also beim Mord halt nicht so relevant, ne? Also ganz kurz, Femizid ist ja die Tötung eines anderen Menschen aufgrund, dass sie eine Frau ist. Oder
genau. Ja, das
verkürzt genau. Und da das immer ein, also wenn man jemanden töten würde, weil sie eine Frau ist, na, sozusagen, also von allen Menschen, die ich mir jetzt aussuche, töte ich eine Frau, vereinfacht, ne? Das ist wahrscheinlich immer ein niederer Beweggrund. Ja, aber natürlich geht das in die Richtung. Ja, also das geht schon um beim Mord. Wie gesagt, das ist nicht so interessant, weil beim Mord gibt's halt immer nur lebenslang. Außer im Jugendstrafrecht, aber das ist vielleicht auch, also ne, da wäre es dann halt schon auch noch verschärfend. Aber natürlich ist das die gleiche Debatte, nur irgendwie in einem Bereich, wo es nicht so hart ist. Ne? Also wenn ich die Femizid-Debatte richtig verstehe, dann würde man ja sagen, im Prinzip gibt es ein Mordmerkmal Femizid.
Ja.
Und dann brauche ich keine Strafzumessung mehr. Das ist auch so eine Besonderheit von Tötungsdelikten. Wenn man da verteidigt und man kommt zum Mordmerkmal, dann ist halt die Strafzumessung egal. Dann kannst du halt 46 irgendwie auch vergessen.
Ja, nee, das ging mir nur gerade durch den Kopf. Okay.
Das ist ein guter Gedanke.
Nächster Punkt, und zwar, das muss ich jetzt erstmal lesen. Also die Möglichkeit, eine Therapieanweisung im Rahmen der Strafaussetzung zur Bewährung, der Verwarnung mit Strafvorbehalt und des Absehens von der Verfolgung unter Auflagen und Weisung ist jetzt ausdrücklich normiert worden. Daniel, du kannst das gleich erklären.
Genau, vorher war es im Wesentlichen so, eine Bewährung, nein, also es war vorher nicht normiert und das ist jetzt einfach reingeschrieben worden. Was nehmen wir mal als Beispiel, also man sagt wegen einer Körperverletzung oder anders, wir nehmen es mal, machen es nicht so dramatisch, gibt einen Typen, du beleidigst immer alle möglichen Leute und dann wird irgendwann werden diese Beleidigungen mal zu einem Paket und dann sitzt du da vor Gericht, fünfmal beleidigt und guckt mal in dein Strafregister, dann hast du schon 100 Mal wegen Beleidigung verurteilt worden, dann würde man jetzt zum Beispiel wegen Beleidigung mal eine Freiheitsstrafe bekommen. Dann wirst du halt zu einem Jahr Freiheitsstrafe verurteilt, wegen so, ne? Und ja. Jetzt wäre die Frage, gehst du ins Gefängnis oder nicht? Und dann sagt man, na okay. Eigentlich haben wir ja keinen Grund, wenn du schon ganz oft wegen Beleidigung verurteilt wurdest, dass du jetzt aufhörst wegen Beleidigung. Also solche Fälle gibt es tatsächlich. Ja. Leute, die einfach permanent und auch nicht nett, ne? Also da kommen dann Mütter, Töchter und Körperöffnungen immer drin vor in diesen Beleidigungen. Und und auch nicht so, dass die so gegenseitig sind, sondern einfach, ich rufe so, also eins mal als Beispiel. So, und dann wäre zum Beispiel ein smarter Verteidiger-Move zu sagen, ja, guck mal, mein Mandant macht jetzt ein Anti-Aggressionstraining, ja. Und möchte jetzt freiwillig draußen bleiben, außerhalb des Gefängnisses und stattdessen Aggressionstraining. Und das wäre dann so eine Bewährungsauflage, dass man so eine Therapie weitermacht. Ja?
Okay.
Ist ganz häufig so, setzt zwei Sachen voraus. Erstens, dass es noch nicht so schlimm ist, dass es überhaupt noch geht. Und zweitens, dass die Mandanten sich irgendwie überzeugen lassen, sowas ist sinnvoll.
Mhm.
Ne? Und es wird im Prinzip jetzt für drei Fälle reingemacht, einfach bei der Bewährung. Einmal die Verwarnung unter Strafvorbehalt. Verwarnung unter Strafvorbehalt funktioniert wie folgt. Du bekommst eine Geldstrafe auf Bewährung, ja, also du kriegst 60 Tagessätze, aber die musst du nur bezahlen, wenn du dich wieder strafbar machst, da soll das jetzt auch nochmal gehen und bei 153a ist, wir stellen das Verfahren ein, zugunsten dessen, dass du irgendwas tust, da kann man jetzt auch nochmal, da wird es auch reingeschrieben, halte ich alles für sinnvoll, weil solche Therapieweisungen können ganz, 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 ganz breit sein, Antiaggressionstraining, Training zum Beispiel in Hannover im Männerbüro zum Thema Sexualdelikte,
ja,
also ob es jetzt die falsche Pornografie du ist oder wenn du dich übergriffig verhältst, ja, also wenn ich ehrlich bin, wenn du irgendwelche jungen erwachsene Männer hast, die irgendwelchen Leuten hinterherstellen oder die sexuell auf sexueller Basis beleidigen oder an Hintern fassen oder so, eine Geldstrafe verändert da überhaupt nicht das Verhalten, ja, beim Zweifel zahlen die das oder auch nicht, aber eine Therapie zum Beispiel, ne, dass man irgendwie mal 6 Monate lang oder ein Jahr lang sich einmal die Woche mit einem anderen Mann in dem Fall unterhält, der dafür ausgebildet ist, einem zu sagen, sag mal, hast du überlegt, wie dich fühlt so,
ja,
ne? Das bringt unter Umständen viel mehr, deswegen ist das eine sinnvolle Sache und dass es jetzt nochmal normiert ist, ist auch sicherlich sinnvoll, weil dann hat man immer was, das man sich dann festhalten kann und auch da ist es, dass der Gesetzgeber dem Gericht zuwirft, macht das häufiger.
Mhm. Okay, das klingt ja ganz gut. So.
So, und was, ja, was nochmal ganz spannend ist, dass, was sie dann schaffen, das ist der nächste Punkt. Bei dieser Verwarnung mit Strafvorbehalt soll nämlich zukünftig auch die Möglichkeit sein, dass du eine Arbeitsauflage kriegst.
Ja.
So, also das wird halt nochmal ähnlicher jetzt der richtigen Bewährung. Also du kriegst die Verwarnung unter Strafvorbehalt, du zahlst hier 60 Tagessätze, ist, wenn du wieder was anstellst, und jetzt gebe ich dir zwei Auflagen, erstens Therapie und zweitens Arbeitsstunden. Mhm. Das ist schon eine starke Aufwertung und das wirkt zum Beispiel vielleicht auch nochmal oben zu diesen, also das ist auch nochmal eine Sache, dass man vor der Geldstrafe nochmal, also bevor die halt ohne Vorbehalt ausgesprochen wird,
ja,
ist das eigentlich auch nochmal eine Sache und ich plädiere relativ häufig auf diese Verwarnung für Strafvorbehalt, wenn man eigentlich sagt, warum sollen wir die jetzt bestrafen? Also die hat das gemacht, einstellen können wir es nicht. Das gibt mehr Möglichkeiten. Ich finde das für die Praxis sehr gut, weil du kommst dann so, das Ganze macht so ein bisschen den Eindruck von Jugendrecht, wo du auch ganz viele Sachen so mit den Leuten machen kannst, ohne dass die Geld bezahlen müssen oder ins Gefängnis müssen. Und das ist viel sinnvoller, weil die meisten Leute, die sich so kleine Straftaten gehen, sind ja einfach irgendwelche, die haben irgendwelche Probleme, ja. Mhm. Die sind ja nicht böse, sondern die sind halt irgendwie chaotisch oder verzweifelt oder was da ist. Und da kann man dann immer sagen, Mensch, jetzt machen wir hier nochmal was.
Okay. Also was Gutes. So, und jetzt kommen wir zu einem spannenden Punkt, den wir eigentlich primär besprechen wollten. Und da übergebe ich gleich wieder an Daniel. Und zwar hat man sich den 64 StGB angeguckt, Unterbringung in einer Erziehungsanstalt. Und da hat man jetzt gesagt, der passt uns so nicht. Wir machen mal die Voraussetzungen dafür enger.
Und das wird ganz schön reinhauen. Ja. Also, ganz kurz, was bedeutet Paragraph 64? Paragraph 64, da wollen alle Leute hin, die mit Betäubungsmitteln was zu tun haben. Warum? Der Gesetzgeber hat relativ hohe Strafen bestimmt für Betäubungsmitteldelikte, ja? Ich erinnere mich an mein erstes Haftmandat, also meinen ersten Mandanten, den ich selber alleine betreut habe in Haft. Was hatte der? Der hatte irgendwie, ich weiß nicht, 500 Gramm Marihuana verkaufsfertig verpackt. Im Schrank, im Schlafzimmer oder Wohnzimmer, vollkommen egal. Der war so ein Bunkerhalter, da kam halt der richtige Dealer ab und zu vorbei und holte sich den Kram ab. Und ein geladenes Luftgewehr. Und wenn man jetzt mal schaut, was ein geladenes Luftgewehr ist, dann ist das eine sogenannte Schusswaffe, ja. Weil eine Schusswaffe im Sinne des Betäubungsmittelgesetzes ist all das, was ein Projektil durch Luftdruck durch einen Lauf treibt. So. Und damit steht im Gesetz, dafür gibt es 5 Jahre Mindeststrafe. Ja? Nur mal so als Einstieg. Waffe oder gefährlicher Gegenstand. Die Alternative, so ein Fischermesser hatten wir neulich. Ne? Also ein Angler und der hat ein Messer geschliffen und das in seine Wohnung gelegt auf den Tisch und leider war er auch wieder jemand, der Betäubungsmittel für jemand anders gelagert hat, auch wieder Marihuana und auch dafür werden 5 Jahre aufgerufen im Staat. Das kann man im Falle eines minderschweren Falles, kann man das auch dann drücken und dann gibt es 1 Jahr plus. Oder sogar weniger, wenn man geschickt ist. So, aber das erstmal so die Konstruktion. Also die Vorstellung, es gibt im Betäubungsmittelrecht im Vergleich zum restlichen Strafrecht, also das wird jetzt so ein Sexualstrafrecht so Stück für Stück aufgeholt, aber die sicherste Variation, sich eine erhebliche Freiheitsstrafe zu fangen, ist, wenn man mit Betäubungsmittel handelt. So. Und das sorgt für einen gewissen Druck. Auf der anderen Seite gibt es diesen Paragraph 64 schon immer, der sagt Folgendes, wenn man den Hang hat, berauschende Mittel oder Alkohol zu sich zu nehmen, ja, alkoholische Getränke oder andere berauschende Mittel, also der Alkohol als Standarddroge und das alles, was jetzt substanzgebunden ist, da kommen wir gleich nochmal zu, kann man sich da vorstellen. Also wenn ihr, also Schokolade habe ich jetzt noch nicht erlebt oder Koffein, das reicht wohl auch nicht, aber alles, Marihuana, ja. Kokain, alles was so, also ne, Drogen, wie man sich das so vorstellt, kann darunter fallen. Wer das, wer dazu einen Hang hat, ja, Hang bedeutet also, den jetzt einfach nimmt regelmäßig, dann eine rechtswidrige Tat dabei begeht und dann.
Aber auch im Übermaß, Rausch, ne?
Also,
den Hang, das im Übermaß zu nehmen, nicht nur regelmäßig.
Ja, also genau, nicht nur ab und zu Bier trinken, ja sondern krank sein, ja. Also die Kriterien, die da unten gleich kommen, spielen auch jetzt schon eine Rolle. Wer dann eine rechtswidrige Tat, also eine Straftat begeht, und zwar im Rausch oder die Ursache des Hangs, also, ne, Rausch ist ganz klar, ich bin vollkommen zugekokst und dabei verprügle ich jemanden, oder aber, weil ich mir meinen Kokain verdienen will, begehe ich Straftaten. Ja. Ne? Das ist dann Ursache Hang oder ne, so der klassische Junkie, der sich durch Straftaten Betäubungsmittel erwirtschaftet, so muss man das vielleicht sagen. Wer das macht hat und dafür verurteilt wird oder nicht verurteilt wird, weil er schuldunfähig ist, und wenn dann noch weitere Taten vorauszusehen sind, aus diesem Hang zu erwarten sind, dann kann man in diesen sogenannten Maßregeln zu kommen. Also nochmal, ich brauche einen Hang. Der Hang muss dafür gesorgt haben, im weitesten Sinne, dass ich eine Straftat begangen habe. Deswegen werde ich verurteilt oder ich war so stoned, dass ich nicht verurteilt werden kann. Diese Möglichkeit gibt's. Und ich werde zukünftig weitere Straftaten geben. Wenn diese Punkte vorliegen, dann gibt es die Möglichkeit der Unterbringung in einer Entziehungsanstalt. Wie funktioniert das? Man kommt halt dann nicht ins Gefängnis, sondern in ein psychiatrisches Krankenhaus, in ein Fachkrankenhaus, in dem man dann für regelmäßig mindestens 2-3 Jahre behandelt wird. das beginnt, indem man quasi, das ist wie im Gefängnis, sehr geschlossen, und dann wird man Stück für Stück gelockert. Das heißt, man darf sich im Gebäude mehr bewegen, man darf dann auch mal einen Tag raus, erst mit Begleitung, dann ohne. Zum Schluss ist man quasi nur noch einmal die Woche da für Drogenkontrolle, ja, und Gespräche. Und nach 2, 3, 4 Jahren wird dann die Maßregel für erledigt gesetzt, und der Anschub ist quasi zu sagen, statt dass man ins Gefängnis geht, geht man dieses Krankenhaus. So. Oder man sitzt halt in Untersuchungshaft, sitzt dann noch eine Zeit lang einiges ab, das nennt sich Vorwegvollzug, ne, also sitzt ein bisschen Strafe ab und dann Therapie statt, ja, Strafe. Das ist eine super geile Idee, weil man jetzt ja die Vorstellung hat, wenn Leute Betäubungsmittel nehmen oder Alkohol nehmen, in der Realität der Großteil ist Betäubungsmittel tatsächlich, wobei es auch zum Beispiel in Rinteln eine sehr große Klinik gibt, wo es nur um Alkohol geht. Vielleicht ist da also auch meine persönliche Erfahrung so ein bisschen schräg. Also ne, es gibt auf jeden Fall super viele Leute, die das wollen. So, ich fasse das jetzt mal zusammen. Das Problem ist, dass der Paragraph 64 dafür sorgt, dass Leute ihre Freiheitsstrafe nicht ganz absitzen müssen. Also wenn ich 8 Jahre Freiheitsstrafe bekomme, kann ich unter Umständen, ich sag mal, nach 2 Jahren locker flockig, also wenn ich insgesamt 2 Jahre dann abgesessen habe, kann ich dann locker flockig in die psychiatrische Einrichtung gehen und bin dann unter Umständen nach 3 Jahren das erste Mal wieder bei meiner Familie, mal einen Tag, statt nach 8 Jahren, naja, 2/3 wäre dann irgendwie 6 Jahre ungefähr. Ja, das ist ein bisschen großzügig gerechnet, aber der Unterschied ist enorm. Und das sorgt dafür, dass dieser Paragraph 64 die Lösung ist für die ganzen Betäubungsmitteldelikte, bei denen hohe Strafen ausgeurteilt werden, ja, Stichwort Inkro. Und das ist mittlerweile in weiten Teilen der Republik halt der Standard. Es werden jetzt zurzeit sehr viele sehr harte Betäubungsmittelverfahren geführt. Die führen alle zu hohen Strafen. Und die einzige Möglichkeit, die man hat, ist, man ruft Kokain oder Marihuana oder was auch immer man, ja, genommen hat. Dann wollen alle, die Staatsanwaltschaft, das Gericht und die Verteidiger, das irgendwie hinbekommen, dass dir das vorliegt, damit die Leute ja nicht 8 Jahre ins Gefängnis müssen und man unendlich lange um diesen Fall streiten muss. Erfahrene Verteidiger, wo ich mich auch durchaus zuführen kann, also ich bin mir sicher, wenn jetzt Laura morgen Untersuchungshaft käme und sich mit mir lang genug unterhält, dann wird Laura danach erklären können, wie sich ihre Betäubungsmittelsucht auf sie ausgewirkt hat, ja. So, das wird bei Laura ehrlich gesagt ein bisschen schwierig, weil die ist dafür zu erfolgreich, ja, das meine ich jetzt wirklich wortwörtlich, die kriegt halt in ihrem Leben irgendwie alles mehr oder weniger geschissen, ja, das mehr oder weniger ist nicht böse gemeint, aber so ist das in jedem Erwachsenenleben, ne, also kriegt ja sogar hin, einen Podcast aufzunehmen, also wird es halt schwierig zu sagen, ja, das hat Laura, aber ihr ganzes Leben war eigentlich von Kokain zerfressen.
Wird schwierig, ja.
So. Hab aber, ich gut kaschiert. Aber ich sag mal, der durchschnittliche Betäubungsmittelhändler macht das ja nicht nebenher, während, also ne, ist immer eine große Überraschung, wenn die größte Betäubungsmittelhändler Norddeutschlands nebenher noch im Rat sitzt, einen Vollzeitjob hat, einen Podcast führt. Ne, das wäre halt eher unwahrscheinlich. Gut darin, ne? Wahrscheinlich. ja, ich finde das ja gut. Ich muss einfach nachts nicht schlafen wegen des Kokains, das ist ganz einfach. Mir fällt auf, ich habe dich noch nie auf deiner Arbeit gesehen. Nein, also Spaß beiseite, ne? Tatsächlich ist es halt so, ein Teil der Betäubungsmittelklientel, die arbeiten halt nicht Vollzeit. Ja, so, und sondern die haben, also wenn du irgendwann verdienst du halt auch als Betäubungsmittel so viel Geld, dass du auch nicht mehr arbeiten musst. Ja, also glaubst du. So, und das führt halt dazu, dass Stichwort Nord-Süd-Gefälle, zumindest im Norden der Bundesrepublik, sehr, 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 sehr viele Leute auf diese Verteilungsstrategie gesetzt haben in den letzten Jahren und das auch immer gut geklappt hat. Das muss man auch sagen. Ja, ist jetzt auch nicht so, dass ich das irgendwie verurteile, sondern es ist einfach nur eine Beschreibung. Es gibt eine Menge Leute, die Betäubungsmittelhändler waren oder gewesen sein sollen und dann in diese Kliniken gehen. So, und die Beobachtung ist jetzt, dass das so ein bisschen schwierig ist und deswegen hat der Bundesrat und haben alle anderen gesagt, naja, wir wollen jetzt den Zugang zur Therapie verkleinern. Und die schreiben jetzt Folgendes rein, der Hang erfordert eine Substanzkonsumstörung, ja, Substanz, Konsum, alles klar, Störung, auch klar, infolge derer eine dauernde und schwerwiegende Beeinträchtigung, ja, das ist jetzt wahrscheinlich neu, die schwerwiegende, der Lebensgestaltung, der Gesundheit, der Arbeits- und Leistungsfähigkeit eingetreten ist und fortdauert. Sollen wir mal sagen, wir nehmen jetzt wieder Laura, Laura funktioniert ganz grundsätzlich in ihrer sozialen und ihrer ökonomischen Welt, das muss man mal sagen, ne, das heißt ein Jurastudium beendet und ein Referendar.
Und ich lebe noch.
Ist, Und du lebst noch, ja, wir alle. Also, ja, also ne, das ist ganz schön knapp manchmal. Aber nein, also jetzt Spaß beiseite. Aber das heißt ja zum Beispiel, dass für dich das ausgeschlossen wäre. Also jetzt, wenn du jetzt sozusagen, ne, dass man dir das jetzt nicht mehr anhängen könnte, mir auch nicht, weil man halt sagen muss, naja, wenn der halt Vollzeit-Rechtsanwalt ist, dann ist ja, also es muss ja, also was denn jetzt? Also meine Lebensgestaltung ist dadurch nicht kaputt, die Gesundheit ist dadurch kaputt, Arbeits- und Leistungsfähigkeit ist auch, muss eingetreten sein. So, das heißt, man zieht das hoch. Und das erklärte Ziel ist halt, dass nicht mehr jeder, der das behauptet und gut beraten ist, in die so eine Einrichtung kommt. Ganz interessanter Nebenfakt, ich befinde mich ja gerade in Nürnberg. Hier unten habe ich neulich erst mit Verteidigern gesprochen, die sagen, hier gibt's das einfach auch nicht, okay, das Problem.
Ja.
Ja, also die sagen, angeblich hier unten ist der Schnack, also in Bayern, Baden-Württemberg sei der Schnack so, da ist das im Prinzip schon so, dass man viel engere Kriterien anlegt und sagt, also nur weil du Betäubungsmittel gehandelt hast und gekokst hast, ja, ist das trotzdem kein Fall für den Paragraph 64. Das Land Bayern hat zudem wohl ganz relativ große Einrichtungen und hier gibt's wohl nicht mal eine richtige Warteliste. Also in Niedersachsen gibt's eine Warteliste, die unendlich lang ist. Es kommen im Prinzip auch nur die Leute rein, die ihn haben.
Von hier bis nach
so weit, dass dann irgendwann Richter sah. Ja, genau, von hier bis Meppen, nicht von dir bis Meppen, von hier bis Meppen. Das ist dann sitzt du so und dann sagen so die Mandanten, okay, Herr Brunghaus, ich habe das verstanden. Ich werde da jetzt für verurteilt, obwohl ich das nicht will. Und ich will gehen 64, das ist auch irgendwie sinnvoll, weil ich denke immer nur über Kokain nach und so. Aber das Allerwichtigste ist, dass ich jetzt mal rauskomme. Ja, dass ich jetzt rauskomme, bevor ich in den 64 muss. Und dann sagen die Richter, nee, das machen wir nicht, weil passiert nämlich Folgendes. Wenn du rauskommst aus dem Knast, dann rutschst du so weit runter in der 64, dass du erst in 5 Jahren in 64 kommst. Das meine ich jetzt vollkommen ernst. Mhm. Also die Situation in Niedersachsen, vielleicht ist es nicht 5, sondern nur 3 oder 2 Jahre, aber die Situation in Niedersachsen ist derzeit so, oder auch in Hamburg und Bremen, dass man, wenn man nicht in Haft ist, im Prinzip keinen Zugang mehr zum 64 hat. Also man wird dann dazu verurteilt und muss da irgendwann auch nochmal rein. Aber es kommen Leute nur zu etwas aus der Haft raus rein, weil halt das ist halt, muss man sagen, die Standardstrategie in Enkro-Verfahren. Ja. Also Enkro-Verfahren, Enkro ist so ein verschlüsseltes Handy gewesen, was dann doch nicht verschlüsselt war, haha. wo jetzt ganz viele relativ hochrangige Betäubungsmittelhändler gerade dran sind und dann geht das mit Sky und so weiter. Also das wird auch noch so weitergehen und das ist jetzt der Versuch der Länder in Kombination mit der Ampel und dem Bundestag zu sagen, wir wollen den Zugang zum Paragraph 64 beschränken auf relativ harte Fälle. Willst du es zuerst bewerten? Oder hast du noch
Fragen? Nee, ich habe keine Fragen mehr.
Verdammt, ich meine Standardausrede, falls da was richtig schief geht. Ich wollte doch immer. Nein, Spaß beiseite. Ne? Also, um nochmal zu sagen, ich wollte mich jetzt nicht lustig machen über Leute, die tatsächlich Betäubungsmittel abhängen. Das ist halt alles kein Spaß. Ich habe jetzt nur Laura mich als Beispiel genommen, weil sonst wird das auch schnell. Also Betäubungsmittelabhängigkeit ist schon echt kein Spaß, ne? Ja, ich glaube, dass das ein sinnvoller Versuch ist. Ich befürchte, am Ende werden Leute wie ich in der Lage sein, Betäubungsmittelhändler weiter in solche Einrichtungen zu bekommen. Und am Ende wäre, glaube ich, eher die Lösung, dass man mehr Einrichtungen schafft.
Okay.
So. Ja. Und dass man vielleicht auch nochmal mehr stationäre Sachen macht. Das ist nämlich, ist halt alles so die Sache, wer betäubungsmittelabhängig ist und das dauert halt alles ewig, bis man dann mal einen Therapieplatz
hat. Das ist ja ein Grundproblem.
Das müsste man mal mehr haben und ich glaube, dass das am Ende bei manchen Richtern dafür sorgen wird, dass es den 64 nicht mehr so schnell gibt und bei manchen anderen nicht. Und ich befürchte, dass ich am Ende, also ich habe das vorhin schon zu Laura gesagt, 1, 2, 3 Mandanten habe, die genau an der Schwelle sind, wo man sagt, naja, du bist schon ganz schön drauf, aber noch nicht so weit, dass man eigentlich sagen muss, dass es hier, dass die neuen Kriterien da sind. Und da habe ich vorhin mal drüber nachgedacht, das wird wohl schon dann demnächst, weil es eine Folge ist, auch für die alle treffen. Das heißt, man kann nicht sagen, keine Verschlechterung. Das wird eine interessante Debatte, das wird ein paar bittere Pillen geben für Leute. Mhm.
Ja, dem kann ich mich anschließen.
Genau, darüber hinaus haben die noch so ein bisschen was verändert, ich mache das ganz kurz. Im Wesentlichen war bis jetzt es so, dass man zum Halbstrafenzeitpunkt dann rauskommen sollte aus dieser Therapie. Das ist immer interessant, weil man eine Zeit lang Therapie braucht, wie viel Vorwegvorzug man kriegt. Das dreht man jetzt um und sagt man nicht mal nach der Hälfte der Strafe sollst du raus aus dem 64, sondern nach 2/3, was bedeuten wird, dass einige Leute mehr in der Zukunft vorher noch eine Strafe absitzen müssen. Das nennt man dann Vorwegvollzug, das heißt, kriegst, was ich, 8 Jahre und dann musst du noch 2 Jahre vorher in Haft sitzen, das werden dann halt eher demnächst 3 werden. Das sind jetzt Zahlen, die nicht ganz stimmen, aber das Prinzip ist vielleicht. Alles klar.
Okay. Gut. Dann haben wir dieses Thema abgehandelt und kommen zum nächsten. Das ist ein bisschen ungewöhnlich, weil es ist kein Verfahren, es ist kein Urteil, es ist kein Gesetz. Doch, es ist ein Urteil, aber es ist kein Strafurteil, sondern das Bundesverfassungsgericht hat gesprochen und es hat sehr überraschend gesprochen. Denn das Ganze war im April schon mal, ich glaube, da gab es sogar eine mündliche Verhandlung dazu. Und zwar geht es um das Thema Gefangenenvergütung. Und ich fasse das einmal kurz zusammen. Und zwar gab es 2 Verfassungsbeschwerden zweier Häftlinge aus Bayern und aus NRW, die gesagt haben, die Vergütung, die wir hier als Gefangene bekommen, man muss dazu wissen, das ist vielleicht nicht jedem klar, wenn du ins Gefängnis gehst, herrscht grundsätzlich eine Arbeitspflicht. Es gibt so ein paar Ausnahmen, aber grundsätzlich musst du arbeiten. Das kann auf dem Gefängnisgelände passieren, das kann in gewissen Fällen auch außerhalb passieren, aber du arbeitest. So.
Übrigens auch, wenn du Rentner bist.
Ja, es ist super absurd. Und dafür wirst du auch bezahlt. Und ich habe mich da vor ein paar Monaten mal aus einem anderen Grund mit befasst schon mal und war schockiert, wie wenig man bekommt. Denn das ist sehr, sehr, sehr weit weg vom Mindestlohn und zwar sehr weit weg. Und zwar liegen wir bei einem durchschnittlichen Lohn je nach Land von 1,37 Euro bis 2,30 Euro die Stunde. Das heißt, du machst dann so an einem 8-Stunden-Tag vielleicht 10 Euro, 10 bis 15 ungefähr. Das ist...
Und davon, kommt noch dazu, dass das...
Ja, ich komme da noch zu.
Davon wird dir noch ein...
Ja,
okay.
Genau.
Ja, macht's
halt. Also, wenn man das wenigstens behalten könnte, genau. So, das Bundesverfassungsgericht hat jetzt gesagt, das ist zu niedrig. Und es hat es ein bisschen kompliziert gemacht, es hat nämlich keine klaren Vorgaben gemacht, sondern das an den Resozialisierungskonzepten der Länder festgemacht. Also, das Bundesverfassungsgericht hat gesagt, es gibt ja einen bestimmten Zweck, warum man die Gefangenen arbeiten lässt. Nicht nur, weil man Lust hat, die Gefangenen arbeiten zu lassen, sondern weil sie mit dem Lohn, den sie da verdienen, unter anderem Schadenswiedergutmachung betreiben sollen oder auch Unterhaltszahlungen bewirken können. Und mit so einem niedrigen Lohn können sie das halt einfach nicht. Nicht ernsthaft. Und im Übrigen sei es auch eine fehlende Wertschätzung der Arbeit, die Gefangene leisten, denn das ist ja eine ernsthafte Arbeit, die sie da tun. Daniel, du kannst bestimmt mal sagen, was man da so macht.
Ja, also es gibt viel. Also es gibt Schweißereien, wo geile Grills geschweißt werden. In Rostorf zum Beispiel werden so Spritzen so für zusammengesteckt. Ja, also du hast so welche Plastikteile und musst die jetzt zusammenbauen. Es gibt Druckereien da, es gibt Tischlereien, also es gibt relativ hochwertige und es gibt so richtige Dulli-Aufgaben.
Aber sind das eher so handwerkliche Aufgaben?
Handwerkliche Aufgaben oder jeder oder eine Aufgabe, die du einem Vierjährigen beibringen kannst, wenn du hinter ihm stehst und mit dem Stock schlägst. Also dazwischen ist alles. Also alle Aufgaben, also es sind schon hochwertige Sachen, auch die sinnvoll sind, aber es gibt auch so Konzepte, wo einfach irgendjemand das machen muss und entweder zwingst du halt irgendwo einen 6-Jährigen in Kambodscha oder einen deutschen Strafgefangenen.
Ja.
Also das ist schon so. Also auch was man komplett automatisiert hinkriegen könnte, wenn man das will, aber wo es billiger ist, irgendwelche armen Schweine im Knaster zusammenfügen zu lassen. Also das ist jetzt nicht so eine Standardspritze, sondern das sind irgendwie so 5 Teile, die so zusammengeschraubt werden müssen. Das sind im Prinzip, kriegst du halt einen riesen Haufen Plastikteile und das musst du auf Akkord machen. Ne? Also es ist schon, und die Leute gehen die Finger und die Arme da über die Jahre kaputt, weil du machst das ja auch dann, wenn du Pech hast, 10 Jahre lang, ne?
Das stimmt.
Jeden Tag so 2000 Dinger zusammenschrauben.
Ja. Ja, das stimmt. Aber man kann das teilweise, ich erinnere mich nämlich gerade, ich habe nämlich auch mal was in so einem, es gibt so einen Online-Shop von, es gibt bestimmt mehrere, aber es gibt so einen Online-Shop, wo man so Kleintierhäuser kaufen kann.
Niedersachsen.
Genau. Die sind auch wirklich qualitativ ziemlich gut. Genau.
Ja, weil die Arbeitskraft nicht
kostet, ne? Ja, scheiße, wirklich.
Es ist leider so bitter, wie es ist. Ne?
Also, genau, das kann man dort machen. Das Problem ist, wie gesagt, Schadenswiedergutmachen und Unterhaltszahlung schwierig. Und durch die fehlende Wertschätzung wirkt sich das natürlich auch irgendwie negativ auf die Resozialisierung aus. Weil wenn ich das Gefühl habe, ich arbeite hier den ganzen Tag und kriege irgendwie 3 €, nee, nicht mal, das wäre schön. Und zudem sollen ja auch die Gefangenen darauf vorbereitet werden, auch wieder ein eigenverantwortliches Leben zu führen. Auch das ist mit diesem Stundenlohn irgendwie schwierig. So. Das ist so erstmal der.
Ein Hinweis noch, es gibt noch ein paar andere Jobs im Knast. Küche, Wäscherei, sauber machen. Und das Wichtigste sind Hausarbeiter, das sind so eine Art Vertrauensmitarbeiter, die dann zum Beispiel auch die Ausgabe vom Essen machen und so, weil es gibt zwischen den niedersächsischen Knästen nicht so große, die ihr kennt aus dem Film, ne, so große Essensbereiche, sondern die essen in den. Also es gibt, also ja. Dann, sag mal, alles im Knast wird auch noch durch eigene Mitarbeiter, durch Gefangene erledigt, ja.
Ja. Genau. Also das ist erstmal in Kurzform das, was das Bundesverfassungsgericht sagt. So, und das Ganze läuft folgendermaßen. Die Länder, das ist der Strafvollzug ist Ländersache, die legen sogenannte Resozialisierungskonzepte fest. Und da schreiben sie rein, okay, welche Maßnahmen haben wir, wodurch wollen wir die Resozialisierung erreichen und welches konkrete Ziel haben wir? Und da ist zum Beispiel Arbeit eine Maßnahme der Resozialisierung. Muss aber angemessen anerkannt werden. Das kann beispielsweise durch die Vergütung, aber auch beispielsweise durch eine Haftverkürzung passieren. So. Und dann muss festgelegt werden, und da das Bundesverfassungsgericht sagt, das funktioniert so nicht, welchen Zweck denn das Arbeitsentgelt bzw. Der Lohn hat. Und man kann zum Beispiel, das fand ich ganz interessant, auch dafür sorgen, dass zu große Einkommensunterschiede zwischen den Gefangenen damit ausgeglichen werden, aber und kann sich dann zur Höhe auch auf vergleichbare Tätigkeiten auf dem freien Arbeitsmarkt orientieren. Aber wir haben ja schon gesehen, 1,37 bis 2,30 ist irgendwie jetzt nicht so richtig vergleichbar. Genau, aber es hilft nur dann bei der Resozialisierung, wenn die Höhe des Lohns für die Herstellung einer Lebensgrundlage sinnvoll ist. Und das passiert halt, und man hat sich jetzt, weil die Verfassungsbeschwerden kamen aus Bayern und NRW, deswegen haben sie sich nur die Konzepte aus Bayern und NRW angeguckt. Es wird aber, im Grunde spielt es für ganz Deutschland eine Rolle. Die gelügen dem nicht, weil die Konzepte sagen nämlich, ja, wir wollen insbesondere Opferschutz, Schadenswiedergutmachung und die Unterhaltszahlung. Und das ist einfach schlicht nicht möglich. Also wenn ich 10, maximal 15 Euro am Tag verdiene plus, Daniel hat es schon gesagt, da komme ich jetzt nämlich zu. Ich darf das häufig nicht komplett behalten. Also es werden beispielsweise Gesundheitsleistungen davon abgezogen. Es gibt manchmal auch Haftkostenbeiträge. Es wird für Strom manchmal was,
Gerichtskosten.
Also am Ende bleiben mir.
Gibt so eine Siebtel, nee, da gibt es so eine Siebtelregel, ich glaube, du kriegst am Ende 2 Siebtel.
Genau, also es bleiben dir am Ende von den 10 Euro dann auch noch nicht, noch weniger, so. Und deswegen funktioniert das so nicht. Genau. Und das Bundesverfassungsgericht hat gesagt, die Normen sind jetzt sind verfassungswidrig, bleiben bis zu einer Neuregelung, spätestens bis zum 30.06.2025 bestehen, anwendbar. Ja, was das Bundesverfassungsgericht nicht gemacht hat, ist irgendwelche klaren Vorgaben oder Mindestanforderungen an diese Resozialisierungskonzepte zu stellen, wann das vereinbar sein oder wann eine Vergütung hoch genug sein könnte. In der Theorie kann es passieren, dass die Länder sagen, ja gut, dann setzen wir halt unsere Vollzugsziele runter, dann sind wir einfach ein bisschen unambitionierter, dann kann auch die Vergütung so gering bleiben.
Ja gut, du hast aber natürlich einen Anspruch auf Resozialisierung, das könnte dann in der nächsten Runde dann schief.
Das stimmt, aber den musst du ja konkretisieren. Du kannst, also du musst das ja durch, ne, wie gesagt, durch die Schadenswiedergutmachung, Unterzahlung, dies, das. Ja.
Also für mich, das ist alles super und ich hoffe, dass es besser wird und das, also ich habe auch ein eigenes Interesse, dass Häftlinge vielleicht irgendwann mal eigenes Geld verdienen könnten. Ja.
Nein.
Aber nein, Spaß zur Seite, die entscheidende Sache ist, dass ich glaube, dass es sinnvoll wäre, wenn die zumindest einen Bruchteil, ich sag mal die Hälfte oder 2/3 des Mindestlohns verdienen. Man kann ja immer noch Teile wegnehmen, aber es wäre halt viel sinnvoller, das zu machen, dass die Leute auch merken, es kommt was rum. Und das entscheidende Kriterium, was ich noch, oder die entscheidende Beobachtung, die ich halt habe, es ist halt alles nicht Ursache, sondern Symptom des Versuches, dass Strafvollzug am besten nichts kosten soll. In Wirklichkeit kostet es unendlich viel Geld, ja, aber man versucht dann halt dran zu sparen. Man könnte ja, also das ist auch die nächste Sache, das ist halt schwieriger zu einzuklagen. Die Versorgung in JVAs ist eine Katastrophe. Ich habe immer den Effekt, ja, das Erste, was ich mache, wenn ich Leute aus der Haft hole nach mehreren Wochen oder Monaten, ich frage immer, so, willst du jetzt hinlassen? Ja. Das mache ich immer. Ja, also weil die Leute dich mit großen Augen angucken und dann, ich erinnere mich, wie ich meinen Mandanten hier in Bayern rausgeholt habe, und der hat einen Big Mac gegessen, als wenn das ein geiler Burger wäre. Ja? Also das, der hat diesen Big, also ich habe noch nie, also ich habe eine Menge Kinder schon mal zu ungesunden Essen animiert, ja, aber ich habe noch nie ein kleines Kind erlebt, was sich so über sowas gefreut hat wie ein Big Mac, weil der einfach 6 Monate lang in U-Haft saß und es war alles so scheiße und er hat 10 Kilo abgenommen, obwohl er klein und dünn war und so, ja. Und dann beißt er in diesen Big Mac und ich habe noch nie einen Menschen gesehen, der sich so beim Big Mac gefreut hat, ja. Obwohl das jetzt nicht, also jetzt, ne, ich will jetzt nicht sagen, dass der, also ich weiß, jeder weiß wie Big Mac, ich will jetzt auch nicht schlecht reden, aber.
Es ist halt nur ein Big Mac.
Das geilste Essen auf dem Planeten ist das jetzt nicht, ne? So, also da kann ich mir schon bessere Burger vorstellen oder auch, ne, so, aber. Also das sind halt so, oder Leute, die Pommes anstarren, ne, so, oder ein Döner, ja. Also Leute, die verliebt ihren Döner essen, ja, als wäre das ein Baby. So, das ist, also, ja, schwierig, aber du weißt, was ich meine. Also das merkt man schon, wie krass schlechtes Essen ist, ja. Das höre ich halt immer wieder, ne, und auch Leute, die brutal abnehmen, weil das Essen halt einfach scheiße ist.
Ja.
So.
Ja, es ist halt krass, ich habe das heute gelesen, ne, der Mindestlohn wird ja wieder angehoben. Wir diskutieren jetzt nicht darüber, ob die Höhe richtig ist, aber wir sind dann bei 12,41 € pro Stunde. Hier sind wir ungefähr, etwas mehr als 10%, aber ungefähr. Also es ist schon.
Ja, ja. Nein, also der Punkt ist halt, klar, du sollst nicht als reicher Mann aus dem Knast kommen, das ist ein bisschen auch schräg, aber die Frage ist halt schon, diese ganze Knastökonomie ist halt vollkommen pervers, ne?
Ja.
Ja.
Genau. Das kam überraschend, weil keiner hat gerechnet, dass das Bundesverfassungsgericht so urteilen wird, weil das Thema lag schon mal bei denen auf dem Tisch, da haben sie es abgelehnt.
Ja, vielleicht war es diesmal besser geführt. Wissen wir, wer das geführt hat?
Oh, ich hab's, nee. Ich hab den Artikel nicht mehr gefunden. Ich weiß, es gab einen Artikel, weil es nämlich da auch um die Frage ging, ob jemand, weil der eine zu lebenslanger Haft verurteilt worden ist, ob das so, aber ich habe den Artikel nicht mehr gefunden. Deswegen.
Schon lebenslang. Kann ja sein, dass du das mit 22 kriegst. Oder 21. Ja.
Rückwirkend.
Kannst du die nächsten 80, nee, solange nicht, solange du alt wirst, ist im Knast, aber die nächsten 60 Jahre im Knast für 1,37 € arbeiten.
Genau. Genau. Das, was ich nur sagen wollte, rückwirkend passiert dann natürlich jetzt nichts. Also die werden jetzt ihre Konzepte überarbeiten.
Natürlich nicht.
Und da wird jetzt keiner nachträglich nochmal mehr Geld kriegen.
Nicht mal für die beiden?
Nee.
Na, das haben sie aber geschickt gemacht.
Kommen wir zu unserem letzten Thema. Und zwar mithören bei der letzten Generation. Es ist, ich glaube, ich habe es zuerst auf Twitter gesehen, bei Ronen Steinke.
Ja, bei Ronen Steinke, ja.
Ich glaube, er hat auch maßgeblich dazu beigetragen.
Der ganz erstaunt war, dass man ihn hat abgeholt, dass man ihn, ich glaube, er hat das mit aufgedeckt. Ja. Mit der Süddeutschen.
Genau, mit der Süddeutschen. Also, was ist passiert? Ganz, ganz frisch quasi. Die letzte Generation ist abgehört worden. Und zwar, seit Oktober 2022. Das ist schon eine ganze Weile, finde ich. Es ging primär um Telefonate mit JournalistInnen. Und zwar haben die ein sogenanntes Pressetelefon angegeben. Das ist ein Berliner Festnetzanschluss und dieser ist abgehört worden. Die Anweisung dazu kam von der Generalstaatsanwaltschaft München. So, weil nämlich in Bayern, Daniel kann vielleicht da gleich noch mal was zu sagen, wir haben ja schon mal über das Thema kriminelle Vereinigung gesprochen, in Bayern gegen die letzte Generation, natürlich in Bayern, wegen des Verdachts einer kriminellen Vereinigung ermittelt wird. Und das erlaubt uns ganz viel, wenn man diese Ermittlungen führt. Da komme ich gleich zu. Betroffen waren auch ein paar Handys einiger führender Personen der letzten Generation, die zusätzlich abgehört worden sind. Und die Frage, die sich halt insbesondere bei diesem Pressetelefon stellt, ist halt die Frage, ist das so rechtmäßig passiert, weil man zwar grundsätzlich Telefonate mit JournalistInnen abhören darf, dafür aber hohe rechtliche Hürden hat aufgrund der Pressefreiheit und müsse dies abwägen. Daniel hat was gegen Pressefreiheit, glaube ich. So, also, was ich dazu gelesen habe, ist eine Abwägung zwischen Strafverfolgungsinteresse und Pressefreiheit. Und in den Beschlüssen des Amtsgerichts, das das zugelassen hat, fehlt diese Abwägung wohl relativ deutlich. Das dazu. Ich sage jetzt noch mal kurz was zu der Norm. Daniel sagt noch ein paar Praxistipps. Wie läuft das Ganze?
Ich komme, der krasseste Tipp aller Zeiten kommt gleich.
Telefoniert nicht?
Der Staatsanwalt hasst diesen Trick. Nummer 7, genau, Tipp Nummer 7 wird vom Staatsanwalt gehasst.
Also, wir haben den 100a StPO, Telekommunikationsüberwachung. So, und der sagt, man darf ohne Wissen der Betroffenen die Telekommunikation überwachen und aufzeichnen, wenn, Absatz 1, Nummer 1, bestimmte Tatsachen den Verdacht begründen, dass jemand als Täter oder Teilnehmer eine in Absatz 2 bezeichnete schwere Straftat begangen, zu begehen versucht oder diese Straftat vorbereitet hat. Und dann rutschen wir in den Absatz 2 und da ist unter anderem bei der Ziffer D 129 StGB. Und 129, über den weiß inzwischen Deutschland relativ viel, ist Bildung einer kriminellen Vereinigung. So, und wie ich eben gesagt habe, in Bayern wird deswegen ermittelt und weil sie diese Ermittlungsmaßnahmen laufen haben, dürfen sie auch nach 100a das Telefon überwachen. So.
Ja, also warum ich eben also
ihr habt es nicht, ihr konntet es leider nicht sehen,
wie ich gegrinst habe. Nein, also ich habe das bei Twitter und hier würde ich das auch so als herrlich naiv bezeichnen.
Habe ich gesehen, ja? Du hast ihn quasi angegriffen.
Also quasi angegriffen. Wow, ja, fies bist du ja, nee, ich bin der Meinung, also wenn ich mit, oder anders, ich habe folgende Angewohnheit. Wenn ich über eine offene Leitung spreche, um diesen Begriff mal zu nehmen, ja, also am Telefon, über eine Telefonleitung, habe ich immer im Hintergrund die Gewissheit, dass dieses Gespräch nicht sicher ist und es abgehört werden kann.
Ja.
Ja? Das weiß ich. Und ich empfehle jeden, der sich mit diesem Staat anlegt, ob das jetzt als Pressemensch ist, also als Journalistin, als Journalist, ob das als Demonstrantin oder als Demonstrant ist, ob das als Straftäterin oder Straftäter ist oder einfach als jemand, der keinen Bock hat, dass seine privaten oder geschäftlichen Geheimnisse von der Polizei oder Dritten mitgehört wird, dass er das auch macht.
Ja.
So. Also eine Telefonleitung ist wie eine SMS ein offenes Buch. So. Und der einfachste Trick, und das empfehle ich jedem, ist, das per WhatsApp-Anruf zu machen. Mhm. Alle, was, aber WhatsApp, aber Amerikaner, ja, aber WhatsApp-Anrufe, weiß ich, also es wird so sein, dass wahrscheinlich beides die CIA mithören kann, wenn man das Handy per Pegasus angreift als Geheimdienst, ja. Also ein Geheimdienst hört eh, was du an deinem Telefon machst und sieht das. Wenn es aber nur die bayerische Generalstaatsanwaltschaft oder Staatsanwaltschaft ist, die wird an deine WhatsApp-Calls nicht rankommen, nicht an den Inhalt, was du da besprichst. Ja, es sei denn, du sitzt im Auto, das ist ein anderes Thema. Die Leute vergessen aber, wenn sie im Auto sitzen, kann ich das auch abhören, das Auto, weil ich einfach im Auto eine Wanze verbaue. Aber ein WhatsApp-Call von mir zu Laura ist so brutal schwierig, viel um hundertfach schwieriger abzuschreiben. Man kann vielleicht später feststellen, dass wir miteinander gesprochen haben und wie lange wir miteinander gesprochen haben, wer wen angerufen hat, ja. Aber das ist eine Tatsache, die man da feststellen kann. Aber man kann nicht feststellen, was da drin sind. Und ich würde jetzt, wenn ich jetzt Staatsanwalt in Bayern wäre, würde ich sagen, ja, die Abwägung können wir übrigens gerne liefern. Es ist ja schon von interessant, ob vorher der Pressesprecher oder die Pressesprecherin am Telefon mitteilt, wie man wann was zu tun hat. Oder vorhat. Mhm. Das ist ja schon ein Unterschied. Ne, wenn man am Ende sagt, was ist denn eigentlich die letzte Generation für einen Laden? Wie strafbar ist das? Ist das strafbar und so weiter? Haben wir mal gesagt. Ich bin der Meinung, diese ganzen einfachen Sitzblockaden sind gar nicht strafbar. Dann ist das kein 100a. Dann ist das eher alles illegal. Ja, dann darf man das nicht abwählen. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel den Pressesprecher habe und da ruft, der telefoniert, Ruhen steigen, der Journalist, der ist ja gar kein richtiger Anwalt, ne? Der telefoniert jetzt mit denen und daraus ergibt sich was. Dann könnte man natürlich sagen, ja, was soll denn das? Ja? Ich bin doch hier aber als Journalist richtig geschützt. Ja, aber du bist aber auch nicht geschützt, wenn du mit einer, wenn du mit der Mafia telefonierst. Ich weiß, dass die nicht die Mafia sind, ja. Aber wenn ich jetzt bei der Mafia anrufe, auf den Pressetelefon der Mafia und die sagen, morgen bringen wir einen um, dann bin ich als Journalist auch nicht geschützt, dass man sagt, Mensch, warum mussten das eigentlich, Herr Starke, ja, ne? So. Also deswegen, würde ich sagen, also wenn ich mit der Presse spreche, rede ich mit der Presse immer über eine offene Leitung. Da habe ich noch nie was anderes gemacht, weil ich da, was ich da erzähle, soll ja auch öffentlich sein. Aber wenn jetzt ich mit jemandem sprechen wollen würde und ich möchte nicht, dass das in einem Polizeibericht kommt, dann kann ich einfach nicht über offene Leitung sprechen. Ich weiß, dass das schon so eine Ausweichung ist. Wir müssen doch bei einem Staat leben, in dem quasi die Presse und jeder, der eine Demo oder eine Sitzblockade organisiert, nicht überwacht wird. Ja, das ist richtig. Ja, aber juristisch gibt es halt diese Probleme und es gibt die technischen Möglichkeiten der Polizei und das wird dann immer als subversiv betitelt, wenn ich das Leuten sage, aber, also von der Polizei, die kriegen das ja manchmal auch mit, der andere hat gesagt, wir sollen nicht mehr über diese Leitungen sprechen. Ja, danke. Ja, warum machst du das dann noch? Ne? So, ne, aber ist natürlich so, ja? Ja, hast du auch schon, hab ich auch schon gehabt, ja? Sprechen A und B, im Zweifel bin ich sogar A und B sprechen über die nicht sichere Leitung, über die sichere Leitung, ja, und B ruft C an und erzählt C am Telefon, ja, dann hätte ich auch direkt mit euch beiden in der Wache drüber reden können, ne, so, also das ist natürlich schon so, ne, deswegen muss man so überlegen, was man Leuten erzählt, aber ich glaube, dass das am Ende in dem Verfahren stand, rechtsmäßig ist, dass die Abwägung zu sagen, naja, als Presse habe ich mit organisierter Kriminalität, das ist ja das leider, ne, Anspruch finde ich schwach und die Leute ist doch einfach, schützt euch doch, googelt doch mal 5 Minuten, gibt's auf meiner Webseite einen schönen Artikel zu, wie man sich schützen kann und dann schützt euch, das ist, glaube ich, die Lösung, ja?
Ich checke das kurz.
So, was checkst du?
Was auf deiner Website steht.
Du musst mal Handy-Auswertung Brunkhorst reden oder so, das ist der meistgeklickste Artikel auf meiner Website. Unter Wissen.
Ah.
Ey, das Wissen. Ist auch Googles, klickt nicht auf die Google-Werbung, das kostet mich halt ein Geld.
Kann die Polizei mein Auto orten? Ja.
Ja, die Antwort ist ja.
Ja, also das ist Daniels Praxistipp.
Genau, mein Praxistipp, also das ist einfach so. Und da kann man sich noch ein bisschen mehr Gedanken machen. Es gibt auch noch Messenger, die da noch mehr Möglichkeiten haben, man kann automatische Löschung aktivieren und so weiter und dann wird es für die Polizei irgendwann ganz schön schwierig, diese Inhalte mitzuschneiden, ohne viel Aufwand. Ne? Also nur weil die Polizei dein Auto verwanzen kann, tut sie das ja unter Umständen nicht. Aber die erste Standardmaßnahme, weil die, das muss man sich ja nochmal reinziehen, eine Telefonüberwachung ist für die Polizei sehr, sehr einfach. Die schreiben auf, aus folgenden Gründen, glaube ich, Telefonüberwachung sinnvoll. Die schicken das zur Staatsanwaltschaft. Die Staatsanwaltschaft schickt das weiter zum Amtsgericht. Das Amtsgericht sagt, alles klar, eine Richterin, ein Richter, ich unterschreibe das. Als wenn die das prüfen, ja. So, dann schicken die zurück einen Beschluss, der ohne Begründung ist. Da steht nur drin, Daniel Brunkhorst, folgende Nummer, bitte überwachen. Das geht an meinen Telekommunikationsdienstleister. Und der hat ein Portal, der ist technisch darauf ausgerichtet, das direkt an das zuständige LKA zu schicken und die geben eine Live, auch das müssen viele Leute wissen, die kriegen nicht alle 2 Wochen eine CD geschickt, sondern man hört live zu, wenn man will. Die können live zuhören, was ich so auf meinen Geräten treibe. Also, ne, und dann können halt die Polizei kann da halt drauf zugreifen und dann wird das halt verschriftlich oder nicht. Und ab dem Moment wird halt zugehört. Das heißt, ich muss nicht mal aus dem Büro raus.
Ja.
Also ich muss nichts machen, ich muss nur diese alles schreiben und so weiter. Das ist also super technisch vereinfacht so. Hingegen, wenn ich sage, ich muss irgendjemanden überwachen oder ein Handy oder dies, das, anderes, da muss ich eine Durchsuchung machen, da muss ich im Zweifel dich ablenken, damit sie dann in deinem Auto eine Wanze einbauen. Das können nur Spezialisten, davon gibt es nur begrenzt Geräte, die müssen ausgetauscht werden. Das ist viel komplizierter, aber das Allereinfachste ist erstmal Telefonüberwachung schalten und dann gucken wir mal, was so da ist. Und dafür gibt es eine geile Software und demnächst wird das alles automatisiert, also mit der ChatGPT-Variante verschriftlicht und das müssen nicht mehr irgendwelche Armpolizisten machen und so weiter. Also was das angeht, das ist das Allereinfachste, was Polizei machen kann. Das heißt, wenn du das Gefühl hast, du könntest Mist gebaut haben, musst du immer mit 2 Sachen rechnen. Erstens, dein Telefon wird abgehört und alle Telefone, die irgendwie man dir zuordnet, auch. Und du bei dir wird zu Hause auch sowieso gemacht. Was ich verstehe, ist, dass Leute das brutal trifft. Ne? Die denken, sie kämpfen fürs Klima. Ne? Also jetzt irgendwie diesen Aktivistinnen mache ich da keinen Vorwurf. Ronen Steinke mache ich auch keinen Vorwurf, aber der müsste das wissen. Der sagt, er ist Journalist, hochwertiger Journalist, der muss wissen, dass er darauf achten muss.
sich und andere da nicht zu gefährden. Und aber dass die Aktivisten sagen, jetzt habe ich hier irgendwie, ne, keine Ahnung, mein Liebesleben organisiert über eine offene Telefonleitung und jetzt weiß ich, dass irgendeine Polizistin und Polizist das alles aufgeschrieben hat, ne, wann ich mit wem da,
ist schon
das
unangenehm, ist natürlich
super
ja.
krass unangenehm. Aber Leute, wenn ihr euch ins Feuer begebt und das müsst ihr halt offensichtlich, weil wir kriegen es ja anders nicht hin, dann schützt euch, ja. Das und es ist nur eine Frage von Technologie. Und wenn wir alle morgen anfangen würden, mit WhatsApp zu telefonieren, würde das in 5 Minuten vorbei. Muss ja nicht WhatsApp sein. Ich will jetzt aber nicht hier den Onkel Doktor spielen für die wirklich, also googelt selber, was man so benutzen kann noch als WhatsApp. Ja. Der Vorteil ist halt, jeder hat WhatsApp. Du kannst selbst Oma über WhatsApp anrufen. Ne?
So. Das stimmt.
Und wie gesagt, wenn ihr extra das CIA bei WhatsApp mithört, natürlich, kann sein, weiß ich nicht. Technisch schwierig, aber nicht ausgeschlossen. Aber wenn ihr euch einen Geheimdienst haben will, hat er euch sowieso. Ja? Also dann darfst du halt kein Telefon benutzen. Also ist so. Ne? Ich dachte, oh Gott, aber wenn Pegasus auf meinem Handy, ja, wenn irgendjemand, ne?
Dann telefoniert einfach nicht.
Polizei
benutzt keine Handys.
Ja, macht sie die Mafia in den 90ern. Ich hatte mal so einen Mafia-Fall aus den 90ern, da ging es um ein paar Sachen. Du brauchst einfach 5 Leute, die arbeitslos sind und denen du teure Autos finanzierst und die fahren ganz am Ende Autos hin und her für dich und überbringen.
Ja.
Hier. 5 Kilogramm Kokain, 5000 Mark. Nein, 6. Okay, fahre ich wieder 100 Kilometer. Soll das funktionieren?
Ja. Okay, das war der Praxistipp der Folge.
Mehr Kokainhandel. Kauf Kokain nur für 5000 Mark.
Genau. Das war der Praxistipp der Folge.
Googeln jetzt erstmal, was Mark ist. Genau. Alle wissen so, was Koks ist, aber Marc weiß wieder keiner. Gut. Laura, es war mir eine Freude, mit dir aufgenommen zu haben.
Ja, ebenso. Das war kurz und knackig, aber gut. In diesem Sinne.
So kurz war es gar nicht.
Wir sehen uns.
Wir hören uns in ein paar Wochen.
Macht's gut.
Tschüss.